Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Eigentlich heißt es doch immer, die Erneuerbaren machen den Strompreis günstiger, weil PV und Windenergie ja keine Brennstoffkosten haben und dann wird ja immer erzählt, ja, eigentlich sollte doch der Strompreis sinken. Auf der anderen Seite beobachten wir aber, dass der Strompreis in Deutschland sehr, sehr hoch ist. Wir gehören nun mal zu einem der Länder mit den höchsten Strompreisen weltweit. Und das ist ja schon etwas komisch, dass wir auf der einen Seite Systeme haben, die zu sehr geringen Kosten Strom erzeugen können, nämlich Photovoltaik und Wind, und auf der anderen Seite aber die höchsten Strompreise haben. Das passt doch nicht zusammen, oder? Der Frage gehen wir jetzt heute in dieser Folge einmal nach. Also, woran liegt das jetzt? Da müssen wir mehrere Dinge unterscheiden. Auf der einen Seite wollen wir jetzt erstmal verstehen, warum ist der Strom eigentlich so günstig aus Photovoltaik- und Windenergieanlagen im Vergleich zu den anderen Anlagen, die wir in Deutschland nutzen. Das ist die Kohle, das sind die Kernkraftwerke. Wir haben immer noch ein bisschen Windenergie und Biomasse, die spielen eine kleine Rolle, keine untergeordnete Rolle, aber eine kleine Rolle, weil geringe Leistung. Aber vor allen Dingen die Gaskraftwerke machen Probleme. Wir werden dann auch mal einen Blick dann noch ins Vereinigte Königreich werfen, weil wir dort einen ähnlichen Effekt beobachten wie hier in Deutschland. Also auf der einen Seite, und das ist auch der Grund, warum Photovoltaik und Windenergie weltweit boomen, sie produzieren wahnsinnig günstig Strom, nämlich zu Preisen, also in Deutschland, das sind die sogenannten Stromgestehungskosten, im Englischen Levelized Costs of Electricity, LCOE. Das ist quasi der Preis, was kostet mich eine Einheit Strom, die ich direkt an der Anlage abzapfen kann. Also das Bild, wir gehen mit dem Eimer hin an die Photovoltaikanlage, die Windenergieanlage, drehen Hahn auf, Eimer voll mit Strom, Geld auf die einzahlen in die Kasse, fertig. Ja, Werksverkauf, wie man das so kennt. Macht etwas polemisches Bild. Aber das sind die sogenannten Stromgestehungskosten. Da ist sonst nichts drumherum. Was steckt alles mit drin? Natürlich die Investition, die ich tätigen muss in die Anlage. Ich habe Planungskosten, Baukosten. Und dann habe ich die Betriebskosten über die Laufzeit. Photovoltaikanlage, Windenergieanlage, typischerweise plus minus 20 Jahre. Und dann gucke ich natürlich, also so wird es dann gerechnet, was habe ich an Invest im Jahr 0 und wie laufen dann die Kosten in den nächsten Jahren? Das ist natürlich auch mit der Photovoltaikanlage oder auch der Windenergieanlage, das sind die Wartungskosten. Da muss ja dann doch regelmäßig jemand hin. Ist bei der Windenergieanlage, weil es eine Anlage ist mit mechanischen Teilen, die sich bewegen, etwas aufwendiger als bei der Photovoltaikanlage, denn die, ich sag mal, Maschine Photovoltaik ist eine sehr einfache, weil wir keinen beweglichen Teil haben. Ein Riesenvorteil. Aber auch da muss man regelmäßig Wartungen durchführen. Das ist jetzt nicht, also theoretisch auch das Reinigen der Module, das ist immer so, was vielen als erstes auffällt. Das spielt aber normalerweise eine untergeordnete Rolle. Was halt passieren kann, ist, dass die Wechselrichter ausfallen. Das sind dann die Geräte, die aus dem Gleichstrom, der aus den Solarmodulen kommt, dann umwandeln in den Netzstrom, in den Wechselstrom. Das heißt, da muss jemand hinfahren, bei der Windenergieanlage muss regelmäßig gewartet werden, da gibt es dann technische Probleme. Das muss man kalkulieren und zwar über die Laufzeit von 20 Jahren. Und was man dann macht ist, um es vergleichen zu können, das wäre wieder ein Thema von Christian Kamlott, damit ich es vergleichen kann, beziehe ich es auf den heutigen Zeitpunkt, das heißt, ich muss es abzinsen. So ist dann der Fachbegriff. Das heißt also, ein Beispiel, wenn wir sagen, wir haben jetzt einen Preis nächstes Jahr und wir wollen wissen, wie hoch ist er dieses Jahr, dann reduzieren wir den Preis aus dem nächsten Jahr um den Zins. Das heißt, wir rechnen das rückwärts auf das, was es heute ist. Das heißt, heute ist es weniger wert als in mehreren Jahren. Bei dem Zins muss man auch aufpassen, das ist jetzt nicht nur die Inflation, die liegt ja immer so plus minus 2%. Sondern da kommen noch weitere Kosten hinzu, die man als Unternehmen aufschlägt, weil man ja eine riskante Investition tätigt in so eine Anlage. Da will man ein bisschen mehr Sicherheit haben. Kommt so ein bisschen darauf an, wie man das rechnet. Unternehmen haben da auch unterschiedliche Zinssätze, mit denen solche Investitionen verzinst werden oder man diese guckt, wie man das Eigenkapital verzinst. Ne? Viele betriebswirtschaftliche Begriffe von jetzt nicht von Christian Kammer, sondern von mir. Aber die dieser Zins, den man da nutzt, der liegt so zwischen 5 und ja, vielleicht sogar 10%. Ne? Also da darf man jetzt nicht, also das ist das, wie Unternehmen denken, nicht wie wir als Privatpersonen denken. Wenn man sich selbst eine Photovoltaikanlage aufs Dach schnallt, rechnet man das anders. Naja, also das heißt, das müssen wir machen. Wartungskosten über 20 Jahre und jedes Jahr einzeln müssen wir gucken, dann müssen wir abzinsen. Und wenn man dich dann in 2, in 3, in 5 Jahren hat, durch den Zinseszinseffekt, das summieren wir auf und teilen das durch die Energiemenge, die diese Anlagen erzeugen, über die Laufzeit von 20 Jahren. Auch da, das muss man aufpassen, Formel oder die Gleichung dazu blende ich mal ein. Auch diese Energie wird abgezinst. Das wirkt jetzt physikalisch etwas komisch. Wie kann ich denn Energie abzinsen? Kommt aber aus dieser Cashflow-Betrachtung. Das heißt, wenn ich also die Geldströme der Zukunft betrachte, muss ich dann auch entsprechend bei der Energie diese Abzinsung vornehmen. Und ne, lange Erklärung, was kommt am Ende raus? Ein Wert. Wie viel Euro oder wie viel Cent pro Kilowattstunde kostet mich eine Kilowattstunde, eine Einheit Strom? Das ist bei der Photovoltaik, kommt auch natürlich auch wieder auf den Standort an, Ausrichtung, Neigung, Größe der Anlage, je größer, desto günstiger und so weiter, liegen wir bei der Photovoltaik, ja, also so zwischen 4, 5 Cent bei den großen Freiflächenanlagen, bei sehr kleinen Hausdach-Photovoltaikanlagen liegen wir im Bereich so 10, 11 Cent die Kilowattstunde. So, ja, Pi mal Daumen, Preise sind ja weiter im freien Fall. Bei der Windenergie ähnlich, die ist sogar noch ein kleines bisschen günstiger, da liegen wir auch in dieser Größenordnung 4, 5, 6 Cent. Das heißt, die Anlagen produzieren für 4 Cent die Kilowattstunde Strom oder bleiben wir bei den 5 Cent pro Kilowattstunde. Andere Kraftwerke, Kohle, Gas, Kernkraft, man kann es ja für alle Kraftwerkstypen berechnen und das Fraunhofer ISE hat das oder macht das regelmäßig, aktualisiert auch immer die Zahlen. Da stellen wir fest, diese fossilen Kraftwerke sind, wenn wir sie heute neu bauen, deutlich teurer. Also Kohle ist teuer, Gas ist teuer, auch der Neubau einer Kernkraftanlage ist viel zu teuer. Das ist aus Sicht der Stromgestehungskosten keine volkswirtschaftlich sinnvolle Investitionen. Und da sind auch ne, bei Kernkraft vor allem nicht die Kosten integriert hinsichtlich Rückbau und Versicherung, weil das über die Gesellschaft passiert und nicht über den Betreiber. Naja, und dann müssen wir sagen, ja, ist doch super. Also dann Vollgas Photovoltaik, Vollgas Wind. Das tun wir auch in Deutschland, das tun wir auch weltweit, weil die Anlagen so wahnsinnig günstig Strom produzieren. So, und warum ist der Strompreis dann trotzdem so hoch? Wir haben jetzt ja 100 Gigawatt Photovoltaik. Das ist ja Wahnsinn. Da wollen wir hin. Ne? Immer das Gerede. Ja, Energiewende, wir müssen ausbauen. Bei der Photovoltaik sind wir jetzt seit einigen Jahren wirklich auf Zielkurs. Wir wollen ja bis 2030 80% des Stroms erneuerbar erzeugen. Und das sieht im Moment in Deutschland relativ gut aus. Haben wir letztens diskutiert, als wir den Energiemonitoring-Bericht der Bundesregierung gesprochen haben oder des Bundeswirtschaftsministeriums. Frage ist jetzt halt auch, wie viel Strom brauchen wir im Jahr 2030? Das ist ja die große Preisfrage. Aber da stellt sich wirklich die Frage, wie kann das denn sein, dass wir immer mehr Anlagen installieren, die günstigen Strom produzieren? Das ist natürlich auch genau der richtige Weg. Also das ganz wichtig hier als kurzes, frühes Zwischenfazit, das ist der einzig richtige Weg. Wir müssen diese Systeme zählen, weil sie ja vor allen Dingen auch ohne Treibhausgase emittieren. Was nicht sinnvoll ist, und diese Diskussion wird regelmäßig geführt, weil diese Lobby in Deutschland vor allen Dingen im Moment, also es wirkt zumindest so stärker wird, wieder auf die Kernkraft zu setzen. Haben wir auch diskutiert vor einigen Folgen, ob der Ausstieg aus der Kernkraft in Deutschland sinnvoll war. Da muss man Hand aufs Herz, wenn man das den Klimaschutz in den Vordergrund stellt, sagen, nee, das war keine smarte Idee. Eigentlich wäre der Kohleausstieg, den vorzuziehen, sinnvoller gewesen. Wir haben diese Entscheidung getroffen, die ist jetzt aber auch durch. Also jetzt immer noch diese Diskussion zu führen, was gewesen wäre, wenn, ist total nicht zielführend. Aber Gott, so ist die Diskussion in der politischen Presse. Da kann man natürlich hier und da nochmal ein paar Klientel-Themen setzen. Alles gut. Also, das heißt, wir müssen auf Photovoltaik und Wind setzen. Und trotzdem ist es teuer. Warum? Vor allen Dingen, die fossilen Kraftwerke werden immer teurer, auch die Bestandsanlagen. Warum? Weil wir den CO2-Preis haben. Das heißt also, die Europäische Union hat festgelegt, dass Treibhausgasemissionen im Energiesektor bepreist werden über diese CO2-Zertifikate. Und die werden, die Anzahl der Zertifikate wird reduziert. Das heißt, wir steuern im Markt, dass es teurer wird. Und das ist volkswirtschaftlich und ökonomisch tatsächlich das beste Steuerungsinstrument, um technologieoffen die Klimaschutzziele zu erreichen. Das ist nur eine und auch relativ einfache Kennzahl. Also da gibt es mal wirklich ein echt gutes Werkzeug. Führt aber natürlich dazu, dass die Kohle und auch die Gaskraftwerke nach und nach immer teurer werden. Kernkraftwerke natürlich nicht, die sind CO2-frei. Da müssen wir natürlich jetzt dafür sorgen, dass diese CO2-Zertifikate auch Gültigkeit haben im Gebäudesektor. Das soll jetzt demnächst kommen. Und auch im Verkehrssektor. Dann wird auch das Benzin teurer. Es wird natürlich einen Aufschrei geben, aber wie gesagt, das ist das beste Instrument, um den Markt zu regeln. Perfekt. Naja, aber dennoch ist der Strompreis hoch. Andere Länder um uns herum haben niedrigere Strompreise, nicht alle. Also auch da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sich da mal so Karten anguckt, wie so die durchschnittlichen Preise in den einzelnen Ländern sind. Da ist Schweden, wird ja immer als Beispiel genommen, Norwegen, weil die einen Mix aus Wasserkraft und Kernkraft haben. Das ist Schweden. Da ist der Preis sehr günstig. Das hat aber unterschiedliche Gründe. Währenddessen Frankreich liegt so ungefähr auf unserem Niveau, ein bisschen niedriger. Italien hat sehr hohe Kosten. Großbritannien, obwohl sie jetzt in dieser EU-Darstellung ja nicht mehr drauf sind, weil sie keine Lust auf die EU mehr hatten, auch die haben sehr hohe Kosten. Da kommen wir gleich noch zu, warum das Vereinigte Königreich ein sehr gutes Spiegelbild zu Deutschland ist und was die hinsichtlich dieser Diskussion, die wir führen. So, was ist das Problem? Das Problem ist, dass die Kosten für Beschaffung und Vertrieb, die machen also rund 40% des Endkundenpreises aus. Und wir müssen aber unterscheiden, wir haben den Endkundenpreis, also Privatpersonen und die Industrie, natürlich deutlich niedrigere Industriestrompreise hat als der Endkunde. Da kommen dann aber noch die Netzentgelte drauf, das heißt also die Kosten, die entstehen, um die Netze zu bauen, instand zu halten und um netzstabilisierende Maßnahmen durchzuführen, denn die müssen bezahlt werden. Das sogenannte Redispatch haben wir letztens erst drüber gesprochen. Gerne nochmal reinklicken in die Folge, das werde ich jetzt heute nicht im Detail erklären, aber da gehen wir nochmal, also bin ich etwas ausführlicher drauf eingegangen. Und dann kommen die ganzen Steuern, Abgaben, Umlagen, das ist die Stromsteuer, das sind weitere Umlagen, die gezahlt werden müssen. Also das kommt noch on top, macht dann den Strompreis. Im Privatkundensektor sind wir so bei im Schnitt bei 40%. Es geht günstiger mittlerweile, also neue Verträge gehen auch für knapp über 30 Cent die Kilowattstunde. Schnitt in Deutschland sind 40 Cent die Kilowattstunde. Und damit sind wir im europäischen Vergleich. Ich finde, der weltweite Vergleich hinkt immer. Also der Vergleich mit China und den USA vor allen Dingen. Denn dann müssten wir in den USA, der Strommarkt funktioniert komplett anders. Ja, der Strompreis in den USA ist niedriger als in Europa. Aber da muss man die Größenordnung vergleichen. Europa, USA. Und der Strommarkt ist auch ist volatiler und auch weniger reguliert als in Europa. Auch da kann man sagen, ist doch eigentlich gut, freier Markt, hurra. Ja, aber die Stromqualität, will ich sie mal nennen, ist deutlich schlechter. Ne? Also die Stromausfallzeiten in Deutschland, in Europa sind wahnsinnig niedrig. Wir haben quasi keine Stromausfälle. Wenn, wie wir in Spanien erlebt haben, ist es ein Sondergroßereignis, was man dann aber auch sehr schnell in den Griff bekommt. In den USA muss man regelmäßig mit Stromausfällen rechnen. Und das in der höchst entwickelten Industrienation. China hat keinen freien Markt. Also auch da muss man sagen, das ist natürlich alles staatlich gelenkt. Das darf man bitte auch nicht vergessen. Also wir wollen ja gerade einen freien und offenen Markt haben. Ja, aber dann ist die Frage, warum diese hohen Preise? Das hat folgenden Grund. Wir haben in Europa das Merit-Order-Prinzip. Das heißt also, wie bildet sich der Preis? Und zwar abhängig jetzt auch noch von der Art der Börse. Wir haben verschiedene Arten der Börse. Wir haben diese Terminbörse, das ist dann, ich kann ja heute für in 2 Jahren Strom schon mal einkaufen. Das geht sehr, sehr günstig. Und ich kann aber auch heute Strom kaufen, verkaufen für morgen. Das ist der Day-Ahead-Markt. Und ich kann heute Strom kaufen für heute. Das ist der Intraday-Markt. Dieser Intraday-Markt wird in 15-Minuten-Scheiben gehandelt. Das ist, wenn ich so kleine Ausgleichsmaßnahmen machen muss, weil ich dann doch zu viel oder zu wenig Strom eingekauft habe oder verkauft habe. Day-Ahead, das ist halt auch das, wo dann die Wind- und die Photovoltaikanlagen bieten. Das wird im Stundentakt gehandelt. Naja, und wie funktioniert das jetzt? Alle Anbieter auf diesem Markt bieten und sagen, also ich produziere 1 Gigawattstunde, ich produziere 10 Gigawattstunden, so viel ist es nicht, aber also ich produziere eine bestimmte Menge an elektrischer Energie und biete diese auf dem Markt an und dann wird geguckt, ja, was willst du dafür haben, und dann sagen die Photovoltaik Anbieter, ja, ich brauche da, weiß nicht, Sonne scheint, kommt 2 Cent. Windenergie sagt, ja, ich sag mal 4 Cent. Und dann wird das quasi sortiert von klein nach groß. Und dann kommen die Kohlekraftwerke, die können es auch sehr günstig machen. Braunkohle und dann die Steinkohle. Und dann kommen die Gaskraftwerke, die brauchen halt 15, 16 Cent, vielleicht sogar mehr. Das kommt nur so ein bisschen darauf an. Und es kommt auf die Tageszeit an, denn logischerweise abends kommt aus der Photovoltaikanlage 0 Strom und damit auch, also sind die raus aus dem Preis. Dann, was dieses Merit Order jetzt macht, ist, es wird jetzt sortiert von klein nach groß. Und wenn es dann heißt, ja, wir brauchen jetzt in der Zeitscheibe 60 Gigawattstunden, dann nimmt man jetzt mittags, haben wir, weiß nicht, 30 Gigawattstunden aus der Photovoltaik, 20 Gigawattstunden aus der Windenergie, wir haben noch 5 Gigawattstunden aus der Kohle dazu, wird dann so immer teurer. Und am Ende kommen nochmal 5 Gigawattstunden aus den Gaskraftwerken, die dann aber nicht für 2 oder 3 oder 4 Cent anbieten, sondern für 15 oder 20 Cent, weil diese Kraftwerke einen tollen Kraftstoff brauchen oder Brennstoff, nämlich Gas. Das ist weiterhin sehr teuer, auch wenn der Preis mittlerweile wieder gesunken ist, aber der ist sehr teuer. Und alle Kraftwerke, und das ist jetzt halt Merit-Order-Effekt, alle Kraftwerke erhalten diesen höchsten Preis. Das heißt, auch die Photovoltaikanlage, die sagt, ich mache es für 2 Cent, kriegt die 15 Cent. Damit verdiene ich sehr gut Geld. Das ist gut. Aber, weil gut, brauchen sie, da wird auch wieder Geld verschenkt, das ist nicht effizient. Aber das ist jetzt der Weg, wie die Preise entstehen. Auf der anderen Seite haben wir, vielleicht noch zum Begriff, also das letzte Kraftwerk, was damit reingenommen wird in diese Planung, denn das ist jetzt ja nicht nur die Photovoltaik, sondern das sind ja dann zig Kraftwerke, die dort bieten, bei der Windenergie genauso, und auch bei den Gaskraftwerken sind es dann mehrere Gaskraftwerke, die da entsprechend bieten. Das letzte Kraftwerk, was dann noch reingenommen wird in die Entstehungsbetrachtung, das ist dann das sogenannte Grenzkraftwerk. Und alles, was dann noch teurer ist, die können gerne produzieren, die kriegen aber nichts mehr. Das ist der Weg. Also, das heißt, und das ist auch die Kritik an diesem Markt, dass der Markt belohnt nicht das Günstigste, sondern orientiert sich halt immer am teuersten Anbieter. Und das ist schon unglücklich, denn das sind normalerweise in Deutschland die Gaskraftwerke. Weil am Ende brauchen wir immer, wir haben immer den Bedarf, 60 Gigawattstunden jetzt in einer Stunde, das ist so der typische Bedarf tagsüber, dann kann auch mal raufgehen auf 70 Gigawattstunden innerhalb einer Stunde, so Pi mal Daumen. Der Preis entsteht halt daraus, was das teuerste Kraftwerk noch anbietet auf diesem Bietermarkt. Und das ist natürlich ein Problem. Warum sind jetzt die Gaskraftwerke so teuer? Denn eigentlich ist ein Gaskraftwerk jetzt auch kein kompliziertes Kraftwerk. Ich brauche keine Kühlung, ich brauche im Prinzip nur Gas als Brennstoff. Den zünde ich, jag den durch eine Turbine, die dreht sich. Und wenn ich dann an der was habe, was sich bewegt, was sich rotiert, kann ich Strom erzeugen, Generator dran, fertig. Also ein Gaskraftwerk ist relativ einfach. Ich habe auch keine aufwendige Abgasbehandlung wie bei Kohlekraftwerken, weil im Erdgas, in dem Methan, sind sonst keine weiteren Schadstoffe drin. Das ist beim Kohlekraftwerk, wenn ich die verbrenne, da habe ich dann noch Schwefel, Entschwefelungsanlagen und Aschebildung und. Also das ist schon deutlich komplizierter, deutlich träger. Aber woran liegt das denn jetzt? Die Gaspreise sind vorhin jetzt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zwischendurch mal explodiert. Ne? Also Anfang 2022 waren das immense Kosten, weil halt Russland als Lieferant weggefallen ist, aus geopolitischen Gründen. Mittlerweile hat sich der Preis wieder normalisiert. Wir liegen so zwischen 30 und 50 Euro die Megawattstunde am Großmarkt. Das ist immer noch deutlich über dem Vorkriegsniveau. Man muss überlegen, wir kommen ja auch von einer Sondersituation in die nächste. Also 2019 war die Welt noch in Ordnung, dann 20 bis 22 waren wir in der Corona-Zeit und dann war Corona so Anfang 22 gerade vorbei, wobei jetzt die Corona-Zeit nichts mit dem Energiemarkt zu tun hatte, sondern einfach nur eine globale Krise war. Und dann Anfang 22 ging halt der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine los und damit halt eine Verwerfung auf dem globalen Energiemarkt. Wir haben natürlich jetzt in Deutschland auch noch die Abschaltung der Kernkraftwerke. Das heißt, da fehlt natürlich eine Kraftwerksart, die günstig Strom produziert. Da kommen wir, können wir jetzt direkt diskutieren. Das ist immer so das Argument, ach, hätten wir doch mal nicht. Und ja, hätten wir nicht, ne, der Konjunktiv. Aber Großbritannien ist ja den anderen Weg gegangen. In Großbritannien wird auf Kernkraft, auf Windenergie und auf Gas gesetzt. Und die Briten haben ähnlich hohe Strompreise wie wir hier in Deutschland. Die sind ja aus der Kohle ausgestiegen. Also eigentlich haben sie es vom Klimaschutz richtiger gemacht als wir. Aber auch da ist es so, das Grenzkraftwerk am Ende bestimmt den Strompreis. Und das ist auch in Großbritannien wie in Deutschland das Gaskraftwerk. Jetzt haben die Briten auch noch den Vorteil, die haben noch eigene Gasfelder in der Nordsee. Das heißt, die können immer noch ein bisschen auf eigenes Gas setzen. Aber trotzdem ist Gas teuer im Vereinigten Königreich. Das heißt, diese Diskussion, hätten wir mal Kohle abgeschaltet und die Kernkraft weiterlaufen lassen, das ist eine müßige Diskussion, wie gesagt. Es hätte aber am Strompreis in Deutschland quasi nichts verändert. Das ist ganz wichtig zu sagen, weil einfach durch dieses Merit-Order-Prinzip das teuerste Kraftwerk, und das sind die Gaskraftwerke, dazu führen, dass wir hohe Kosten haben. Aber das muss man beachten. Ein weiteres Problem ist noch, und das ist so eine Sache, die ist in der Betrachtung auch ganz wichtig. Wir haben halt eine viel, viel stärkere Volatilität jetzt im Strom. Dadurch, dass wir halt auf Sonne und Wind setzen, hängen wir natürlich von den Wetterbedingungen ab. Und das ist jetzt nicht nur diese vielbeschworene Dunkelflaute, dass wir mal ein oder zwei, bestimmt sogar zwei Wochen mal im Winter wenig bis gar keine Sonne haben und es auch wenig Wind gibt. Dann haben wir natürlich klar ein Problem, sondern es geht auch tagsüber. Ne, dass dann, also der Strom ist mittags einfach nichts mehr wert. Wir verschenken den Strom teilweise oder legen sogar noch Geld drauf, wenn der Strompreis negativ ist. Wo kommt das her? Ja, wir müssen halt aus Stromerzeugung und Stromverbrauch ausgleichen. Und wenn wir zu viel Strom haben, dann geben wir in die Nachbarländer ab. Das führt einfach dazu, dass wir negative Strompreise bekommen können. Das heißt, dann in dem Moment schalten wir auch keine Gaskraftwerke zu, weil wir sie nicht brauchen. Dann ist der Strompreis so niedrig. Und dann ist es volkswirtschaftlich sogar sinnvoller, den Strom, also wir müssen ihn abgeben, es ist nicht viel sinnvoll, sondern es ist einfach zur Stabilisierung des Stromnetzes entsprechend wichtig. Also auf der einen Seite die Volatilität, das ist eine große Herausforderung. Wir haben auf der einen Seite Überschuss, wir produzieren dann zu viel Strom aus PV und Wind, den brauchen wir nicht, den kriegen wir damit auch noch nicht weggespeichert, dann schalten wir dem natürlich keine Gaskraftwerke an, die sind dann aus, der Strompreis ist wahnsinnig niedrig. Auf der anderen Seite haben wir dann Dunkelflauten oder Phasen mit quasi keinem PV- und Windstrom. Das heißt, trotz der rund 180 Gigawatt installierten Leistung kommt da nichts bei raus. Das wird jetzt beim Kohlekraftwerk natürlich nicht passieren. Und, das könnte einfach friedlich vor sich hin arbeiten. Naja, das heißt also, wir haben dann starke Schwankungen in der Produktion und dann müssen wir die Kraftwerke einschalten. Die laufen auch immer nur kurz. Naja, das führt einfach dazu, dass das natürlich auch den Strompreis entsprechend verteuert. Das ist schon ein Problem, was auch so bald nicht weggehen wird. Ne? Das darf man nicht vergessen. Was kein großes Problem ist, ist dann Strom aus dem Ausland zuzukaufen in diesen Phasen. Auch da die Diskussion, die wieder geführt wird. Ja, Deutschland kauft Strom ein, wir können uns nicht selber versorgen. Wir könnten. Also wir haben Kraftwerke jetzt in die Reserve geschoben, weil wir sagen, die brauchen wir erstmal nicht mehr. Brauchen wir ja nicht. Wir sind ja im europäischen Verbund. Wir sind ja umgeben von Freunden, mit denen wir permanent uns austauschen. Ne? Das ist so wie in der Kneipe. Mal gibt der eine das Bier aus, mal der andere. Also das ist ganz normal. Und wenn wir zurückgehen würden zu so einem nationalistischen Thema, habe ich auch schon vor einiger Zeit mal eine Folge zu gemacht, was das für Auswirkungen hätte, wenn man so eine nationalistische Energiepolitik fahren würde. Klar können wir unsere alten Kohlekraftwerke wieder hochfahren. Kernkraftwerke nicht, das Thema ist jetzt durch, aber wir können die alten Kohlemeiler natürlich wieder hochfahren. Frage ist, wo kommt die Kohle dafür her? Anderes Thema. Aber das machen wir nicht aus Kostengründen. Denn wenn wir das machen würden, also die alten Meiler wieder hochfahren, damit wir sagen, bloß keinen Strom importieren aus den Nachbarländern, der ja auch noch günstig ist, ja gut, dann wird der Strom halt auch teurer. Auch das darf man in dieser ganzen Diskussion nicht vergessen. Da wird immer gerne vor allem in den sozialen Medien krakeelt. Das ist aber in der Regel unreflektiert, diese Diskussion, die da geführt wird. Was wir noch haben, da will ich jetzt nicht im Detail eingehen, weil das jetzt vor kurzem erst Thema war. Ich verlinke es vielleicht auch nochmal in den Shownotes. Das Thema der Systemstabilität oder Netzstabilität und des Redispatch. Nochmal kurz zur Wiederholung. Also wir haben nun mal das Problem, dass wenn der Überschussstrom in Norddeutschland entsteht durch die Windenergieanlagen, wir diese abschalten, weil wir den Strom nicht verteilt bekommen. Da geht es dann, also einmal fehlt die Netzverbindung von Nord nach Süd. Wir schieben in die Nachbarländer, wir kriegen Strom aus Norwegen, Dänemark. Von Dänemark dann auch mit der Windenergie. Wir kriegen ihn nicht weg, wir kriegen ihn nicht gespeichert, wir kriegen ihn nicht umgewandelt über Elektrolyseure in Wasserstoff. Was passiert? Wir schalten die Windenergieanlage im Norden ab, müssen im Süden des Landes, wo der Strom durch die Industrie verbraucht wird, aber weil dann dort zu wenig Strom ist, wir kriegen ihn halt nicht dorthin transportiert. Kraftwerke, das sind dann halt Gaskraftwerke, die sehr schnell reagieren können, weil sie einfach durch ihre Technologie sehr flexibel sind. Das Dampfkraftwerk Kohle, Kernkraft ist sehr träge. Gaskraftwerke können über von Sekunden und Minuten sind die mit voller Leistung am Netz. Das ist ein weiterer Vorteil dieser Technologie. Das heißt, wir schalten im Süden des Landes aber dann Gaskraftwerke zu oder kaufen aus dem Ausland teuren Strom zu, weil dann dort Gaskraftwerke, also Österreich zum Beispiel, dann angeworfen werden. Und das macht dann aber in dem Moment den gesamten Strompreis, weil wir in Deutschland ja nur einen Strompreis haben. Das heißt also, in dem Moment haben wir in ganz Deutschland einen hohen Strompreis, wieder Merit Order. Wir schalten ein teures Gaskraftwerk zu, das macht den Preis, treibt den Preis rauf. Und letztlich haben wir aber sehr günstige, quasi mit 0 Euro Windenergieanlagen im Norden abgeschaltet, weil wir den Strom nicht verteilt bekommen. Also ein weiteres Problem, Details, wie gesagt, haben wir schon besprochen, will ich jetzt tatsächlich an der Stelle nicht nochmal wiederholen. Aber das ist halt das Problem und das führt zu hohen Kosten. Die liegen im Milliardenbereich und das wird umgelegt über die Netzentgelte auf die einzelnen Verbraucher, ne? Endkunden und Industrie. Wir sind im Moment bei knapp unter 3 Milliarden Euro Redispatch-Kosten, ne, weil diese Kosten müssen alle tragen, die dabei entstehen. Da sind verschiedene Faktoren, aber wir bleiben auch perspektivisch erstmal auf diesem hohen Niveau. Geht jetzt nicht auf den Börsenstrompreis, sondern das sind dann diese Netzentgelte, die dann noch on top kommen. Das heißt, wir zahlen doppelt. Einmal, weil wir den Windstrom aus dem Norden nicht nutzen, der wahnsinnig günstig wäre. Der würde ja dann unter normalen Bedingungen auch die teuren Gaskraftwerke vertreiben oder aus dem Merit-Order-Gebotsprinzip verdrängen. Das tun wir nicht. Wir schalten Windenergieanlagen ab, wir haben also weniger Windstrom zur Verfügung und dann rutschen halt die teuren Gaskraftwerke wieder in den Strombedarf, in dieser Stundenscheibe, die dann vermarktet wird. Das macht den Strom dann sofort direkt teuer. Und gleichzeitig haben wir auch noch diese Redispatch-Maßnahmen. Also das macht alles einfach teurer. Das ist schon doof. Deswegen zurück zum Anfang dieser Folge zu den Stromgestehungskosten, diesen LCOE. Da gibt es jetzt doch auch berechtigte Kritik, weil natürlich die Fokussierung nur auf die Stromgestehungskosten bei den Erneuerbaren nicht die ganze Wahrheit sind. Denn eigentlich müssten wir in Richtung der Systemstromgestehungskosten, der System Levelized Costs of Electricity, SLCOE im Englischen. Denn wir müssen ja bei den Erneuerbaren mehr machen, als wir früher bei Kohle und Kernkraft machen müssen, also bei den Großkraftwerken. Wir brauchen einen weiteren Netzausbau. Ich meine, der ist jetzt ja bei Kohlekraftwerken auch nicht mit involviert gewesen. Also man hat diese Stromgestehungskostendiskussion hat man ja früher so in der Art und Weise gar nicht geführt. Aber wir müssen halt gucken, wir haben halt diese Netzkosten, ne, Grid Costs. Wir haben die Ausgleichskosten. Wir haben halt das Problem dieser, Profilkosten oder Wertminderung. Wir haben mittags so viel Strom, jetzt sind wir Ende Oktober, Anfang November. Das heißt, da ist natürlich jetzt mittags deutlich weniger PV-Strom als noch im Mai, Juni, Juli. Aber wir haben halt Zeiten mit Strom, der nichts wert ist. Und dann, wir haben so einen Kannibalisierungseffekt, den wir an der Strombörse bekommen. Das ist echt ein Problem. Wir müssen also, da greifen dann auch diese Marktmechanismen, das Regulierungssystem ineinander. Also die Stromgestehungskosten alleine sind keine, dürfen eigentlich nicht die alleinige Entscheidungsgrundlage sein für die Betrachtung PV und Wind gut. Kohle, Gas schlecht, sondern wir müssen gucken, wie kommen dann diese System-Stromgestehungskosten mit ins Boot. Netz, die Wertminderung, Balancing Costs. Ne? Also wie müssen wir das Stromnetz entsprechend ausgleichen. Wie läuft das im Moment? Das läuft über die Netzentgelte und über den Kapazitätsmarkt. Also das sind so Punkte, die muss man eigentlich betrachten. Jetzt ist die Frage, wo geht denn jetzt eigentlich die Reise hin? Denn jetzt haben wir gesehen, also, oder eigentlich verstanden, ziehe ein kurzes Zwischenfazit, wo geht die Reise hin? Ja, wir haben jetzt sehr günstige Energiesysteme, nämlich Photovoltaik und Wind. Die produzieren halt sehr, sehr günstig Strom und es gibt auch Phasen, da ist der Strom, der kostet nichts. Und der wird auch nicht teurer, weil wir bei den CO2-Zertifikaten dort natürlich keine Preissteigerung haben. Das ist der Weg, deswegen setzt man auch auf diese Systeme und global beobachten wir das, also in den USA macht das und auch die Chinesen machen das. Weil man dann, weiterer positiver Effekt noch, unabhängig wird von Großhandelspreisen, Kohle und Gas. Öl spielt ja keine Rolle bei der Energieerzeugung oder bei der Stromerzeugung. Also auch das ist ein ganz wichtiger weiterer Aspekt. Wir machen uns ja unabhängig von Energieimporten und weniger erpressbar. Auch diese Diskussion wird ja regelmäßig geführt. Haben wir ja gesehen mit Trump und diesem 750 Milliarden US-Deal für fossile Brennstoffe, die wir dann in die Europäische Union einführen sollen und wie unreflektiert dieser Deal erstmal ist. Und da sagt natürlich auch ein Land wie China, die stark importabhängig sind von fossilen Rohstoffen, da machen wir uns unabhängig von. Dann sind wir immer weiter, machen uns frei von einer möglichen Erpressbarkeit und von Schwankungen am Energiemarkt. Hätten wir viel früher auf deutlich mehr Photovoltaik und Wind gesetzt in Deutschland mit Speichern, ne, das Wort muss natürlich heute auch noch fallen, dass wir Strom zumindest mal kurzfristig über 3, 6, 12, vielleicht 24 Stunden zwischenspeichern können, hätten wir das schon 2011, 12 gemacht, also die Boomphase der Photovoltaik war, dann hätten wir diese Diskussion mit dem russischen Gas so in der Form im Strommarkt sicherlich nicht gehabt. So, jetzt kann man sagen, ja, damals war PV noch nicht so günstig, damals gab es noch keine Batterien. Jo, aber trotzdem, also wir wären deutlich weiter. Auch da ähnliche Diskussionen wie beim Ausstieg der Kernenergie hätte. Die Zukunft, also es gibt verschiedene Szenarien, die dort untersucht wurden von wissenschaftlichen Institutionen. Auf der einen Seite, das Kernziel oder eine Kennzahl ist immer, ein Zeitpunkt ist immer 2030 als der große nächste Meilenstein und so weit ist er ja gar nicht mehr weg. Da gibt es verschiedene Organisationen, die sagen, also bis 2030 wird der Börsenstrompreis nochmal um weitere 23% sinken. Da ist aber wird davon ausgegangen, dass wir massiv Photovoltaik und Wind bis dorthin ausbauen. Da muss man mal ein kleines Fragezeichen im Moment dran machen, weil der Ausbau auch sowohl politisch als auch gesellschaftlich im Moment unter Druck ist. Drücken wir es mal so aus. Es gibt andere Untersuchungen, also die Universität in Frankfurt hat sich das in Nürnberg hat sich das angeguckt, dass die Preise an der Strombörse so hoch bleiben, nämlich in der Größenordnung von 90 bis 110 Euro pro Megawattstunde. Die Kosten liegen damit dreimal so hoch wie 2020. Das ist immer so das Referenzjahr, Beginn Corona, wie waren da so die Stromkosten an der Strombörse? Dreimal so hoch im Schnitt. Warum? Wovon ist da ausgegangen? Einmal wird natürlich die Nachfrage steigen. Klar, wir wollen ja mehr Wärmepumpen, wir wollen mehr Elektroautos, wir wollen eine Elektrifizierung der Industrieprozesse haben. Also die Nachfrage geht rauf. Wir haben steigende CO2-Kosten. Das heißt, solange wir Kohlekraftwerke, die da teurer produzieren, und Gaskraftwerke, die auch teuer produzieren, diese Preise werden steigen. Und das führt natürlich dazu, dass dann auch nach dem Merit Order die Gesamtkosten für den Strom pro Zeitscheibe steigen werden. Und das Dritte, da muss man jetzt mal gucken, die Netzinvestitionen fehlen. Wir müssen dafür sorgen, auch das ist ein Mantra, was ja hier in der Podcast-Reihe immer wiederholt wird, weil es einfach so essentiell ist. Wir brauchen diesen Netzausbau, was jetzt in der Studie dann noch nicht im Detail berücksichtigt ist, ist das ganze Thema der Speicherung, also zumindest mal dieser, ich sag mal, 24-Stunden-Speicherung, auch Dynamisierung, Flexibilisierung. Und da sind wir dann tatsächlich jetzt auch schon am Ende bei den Zielen oder bei den Maßnahmen. Was kann man denn jetzt tun? Was müsste denn das Ziel sein? Denn, also, ne, Strompreis an der Börse bleibt hoch, das Stromnetz-Engpass-Management bleibt auch teuer. Also auch da werden wir davon ausgehen, dass wir auf diesem Niveau der 3 Milliarden Euro pro Jahr bleiben werden. Hängt auch wieder mit dem Netzbauausbau zusammen. Also von daher muss man leider sagen, trotz des Ausbaus der Erneuerbaren werden vor allem die Endkundenpreise jetzt auf dem Niveau bleiben, wie wir sie heute haben. Jetzt nicht die 40 Cent, also das geht günstiger. Man muss da mal gucken, Stromanbieter wechseln. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, da Preise zu vergleichen und dann den Anbieter zu wechseln. Also wir werden in den nächsten Jahren leider nicht davon wegkommen. Wir haben günstige Erzeuger und trotzdem hohe Preise. Aus den jetzt soeben erklärten Gründen, weil unser Stromsystem einfach im Moment nicht optimal in der Entwicklung mitgezogen wurde. Ausbau PV-Wind läuft, Netzausbauspeicher hängt hinterher. Da muss mehr passieren, da wird mehr passieren. Da hilft jetzt auch nicht, noch mehr Gaskraftwerke zu bauen. Die brauchen wir, ja, keine Frage, aber die werden jetzt auch nicht zur Strompreisreduktion führen. Mehr Kohle, mehr Kernkraft, das Thema, wie gesagt, ist durch. Also was können wir jetzt machen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten den Strommarkt reformieren. Was Energieversorger, aber auch dann mit Unternehmen gemeinsam machen, sind sogenannte Power Purchase Agreements. Das heißt direkte Handelsverträge, langfristige Lieferverträge. Dahinter steckt dann ein Windpark, der dann Strom erzeugt, wird gemanagt von einem Energieversorger und bilanziell fließt der Strom dann in die Unternehmen. Da gibt es eine ganze Reihe an Stadtwerken, insbesondere die solche Power Purchase Agreements machen. Das geht auch im kleineren Stil. Also das ist ein Weg. Das funktioniert heute auch schon. Wir müssen in die Systemintegration. Der Netzausbau muss vorangetrieben werden durch wir brauchen intelligente Netze, auch da nochmal, wir müssen in Richtung einer Flexibilisierung, wir müssen dieses Prinzip Vehicle to Grid, bidirektionales Laden, wir fahren mit dicken Speichern rum, das wäre ganz gut. Wir könnten noch zeitvariable Netzentgelte vollständig einführen, auch da gibt es jetzt die ersten Ansätze. Wichtig ist sicherlich, und das sind dann Maßnahmen, die dann in den Markt politisch direkt eingreifen, das wäre also das, was die Bundesregierung versprochen hat, über Steuergelder zur Entlastung zu sorgen, denn wir dürfen nicht vergessen, wir müssen ja bei aller grünen Seele und bei allem Klimaschutz dürfen wir nicht vergessen, wir müssen natürlich trotzdem dafür sorgen, dass das Land läuft und ein entscheidender Aspekt, nicht der entscheidendste, auch das nochmal ganz wichtig, ne, diese Energiekostendiskussion lenkt davon ab, dass wir ganz viele andere Herausforderungen haben, denn die Energiekosten vor allem im industriellen Bereich spielen in vielen Unternehmen eine untergeordnete Rolle, das sind also deutlich unter 10% Anteil am Umsatz, deswegen, ja, tut weh, aber das ist nicht das Riesenproblem. Und dann die energieintensive Industrie, die natürlich berechtigterweise meckert, da ist natürlich dann volkswirtschaftlich oder volksökonomisch zu sagen, deren Anteil am Bruttoinlandsprodukt ist ja gar nicht so groß. Klar, da hängen dann wieder Zulieferer dran, ne? Automobilindustrie, Stahlindustrie etc. Das ist ein Transformationsprozess, den wir haben. Aber das ist dann eher eine volkswirtschaftliche Diskussion. Da kann man politisch eingreifen. Das ist ja schon passiert unter der Vorgängerregierung, dass man dort alle Steuern und Entgelte, soweit es geht, reduziert hat. Deswegen ist der Industriestrompreis deutlich gesunken, ist immer noch hoch, aber der tut nicht mehr so wahnsinnig weh. Aber klar, das passt jetzt in dieses, man kann im Moment sehr gut in dieses Horn blasen, ohne dass es wirklich, also so hart eigentlich ist es nicht. Muss man auch mal sagen, wenn man da mal mit den Leuten spricht, stellt man fest, boah, nicht so kritisch. Was können wir jetzt also noch machen? Also wir müssen den Netzausbau priorisieren. Das ist das A und O. Man sollte aber politisch dafür sorgen, um auch die Stimmung im Land vielleicht dazu verbessern, den Strompreis dann über Steuergelder zu senken. Das ist dann natürlich eine politische Entscheidung. Ähnliches könnte man auch machen, auch das passiert nicht, dass man die Einnahmen aus diesen CO2-Zertifikaten wieder an die Bevölkerung zurückgibt. Auch das würde die Akzeptanz steigern, das würde zu einer finanziellen Entlastung der Bevölkerung sorgen und gleichzeitig sofort für Akzeptanz sorgen. Das beobachtet man an ganz vielen Stellen. Sobald Geld zurückfließt in die Portemonnaies der einzelnen Personen, steigert das total die Akzeptanz, weil man dann versteht, ach, das ist ja auch eine ganz gute Sache. Also bei Windenergieanlagen sieht man das ganz deutlich, wenn dort in die Kommunen Geld fließt und die Kommune dann plötzlich Handlungsspielräume bekommt, um den Kindergarten vernünftig weiter zu betreiben, um Grundsteuer zu erlassen und solche Dinge. Also da gibt es die interessantesten Möglichkeiten, wie eine Vielzahl an Menschen profitieren kann von diesem Ausbau. Wir brauchen, und das ist technisch kompliziert und auch aufwendig, diese Dynamisierung im Strommarkt, dass wir Erzeugung und Verbrauch im Rahmen der Möglichkeit übereinander bringen, dass wir den Speicher dazu bringen. Die Zuschüsse zu Netzentgelten und so weiter können wir auch noch machen. Aber das müssen wir über Steuergelder finanzieren, dafür können wir halt andere Dinge dann nicht tun. Also nur ein Beispiel, bei dem ich jetzt noch nicht ganz vollständig durchblicke, wie das volkswirtschaftlich sinnvoll ist, diese Mütterrente, die jetzt bezahlt wird. Ja, auch da mag es Gründe dafür geben, aus sozialpolitischer Sicht. Ja. Also wie gesagt, eine andere Diskussion an der Stelle wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Aber die 5 Milliarden, die da reingeflossen sind, hätten wir auch in die Reduktion der Stromsteuer für die Endkunden stecken können. Dann hätten wir eine Senkung des Strompreises um 5 Cent die Kilowattstunde gehabt. Da gibt es, glaube ich, viele, die jetzt sagen würden, wäre schon, würde ich nehmen. Wie auch immer. Also das heißt, Fazit, wir haben jetzt gesehen, wir haben dieses Dilemma, Stromgestehungskosten sind niedrig bei PV und Wind, dennoch die teuren Gaskraftwerke machen den Preis durch dieses Merit-Order-Prinzip, weil wir halt hohe externe Kosten oder hohe Systemkosten haben. Das ist dieses Paradoxon, aus der Nummer kommen wir auch nicht raus. Das heißt also, die Erzeugung ist gar nicht die große Herausforderung, die wir jetzt haben in der Energiewende. Das läuft weiter, das ist etabliert, sondern die Integration und die Anpassung und Weiterentwicklung der Marktstruktur. Das ist das Entscheidende. Das heißt also, und so ehrlich muss man sein, kurz- bis mittelfristig wird der Börsenstrompreis nicht sinken, solange nicht politisch eingegriffen wird, bleibt der Preis auf diesem Niveau. Ob der jetzt leicht sinkt oder leicht steigt, das muss sich jetzt bis 2030 zeigen. Das hängt auch von den geopolitischen Rahmenbedingungen ab. Aber im Moment muss man sagen, ist nicht zu erwarten, dass wir auf Vor-Corona-Preisniveaus kommen. Das Thema ist jetzt einfach durch. Damit muss man umgehen. Und wenn man da nicht immer erzählt bekommt, ja, es wird wieder besser, ne, dann hofft man so ein bisschen, also die Hoffnung möchte ich an dieser Stelle erstmal zerstreuen. Das wird leider Gottes so nicht passieren. Das ist nicht sichtbar, dass es dort aus technischen Gründen, das wird, langfristig wird das besser. Aber da brauchen wir halt noch einen langen Atem, das ist halt so. Also von daher, wir brauchen neben dem Ökostrom dieses flexible Systemdesign. Dann klappt das. Von daher dürfen wir bei der Energiewende jetzt nicht bremsen, sondern müssen jetzt neue, intelligente, innovative Technologien noch ergänzen. Batterien, Smart Meter und so weiter und so fort. Das bleibt wahnsinnig spannend. Also wir sind mitten im Transformationsprozess. Also für mich persönlich als technisch interessierter Physiker muss ich sagen, super, wir sind mitten dabei in dieser nächsten industriellen Revolution der Transformation in ein klimaneutrales Energiesystem. Super spannend. Dass das holprig ist, ist ganz normal. Sonst wäre es auch ein bisschen langweilig, sagt sich so leicht. Aber ich finde es wirklich spannend, dass man da auch mittendrin ist, mehr oder weniger Gestaltungsspielraum natürlich persönlich hat. Aber wir erleben quasi live, was passiert. Das ist und der Ausgang ist halt nicht ganz klar. Das macht die Sache natürlich etwas unsicher und mag auch Sorgen und Ängste verursachen. Der Kölner sagt immer, hat ja immer Jodjörange, kein Kölsch, sorry dafür für die Kölner. Also, es wird schon gut gehen. Und das ist der Weg, den schreiten wir jetzt, den beschreiten wir jetzt, das kriegen wir hin. Das große Ziel des Klimaschutzes kriegen wir hin und wir kriegen auch ein modernes, innovatives Energiesystem in Deutschland, in Europa. Wir gehen da voran. Da ist vorne ist halt ein bisschen Nebel, ne? Man weiß nicht, wo es lang geht. Also von daher, wir kriegen das hin, Hoffnung nicht verlieren. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal.